GFL-Pod. Wir sind zurück mit dem NFL-Tuesday hier beim GFL-Pod. Und wir haben uns etwas rar gemacht in der letzten Woche, da erstmal vielleicht eine kleine Entschuldigung angebracht von unserer Seite. Es kamen so ein paar Sachen dazwischen. Ihr wisst ja alle, wir machen das hier alle non-profit-mäßig und versuchen immer so regelmäßig wie immer da zu sein. Das haben wir auch bis jetzt immer geschafft. Jetzt hatten wir in der letzten Woche ein paar Sachen dazwischen gekommen. Wir haben uns ein bisschen auch weitergebildet, kann man sagen, in Sachen Podcasting. Und es ist alles für einen guten Zweck, denn wir hoffen, dass wir dadurch auch so ein bisschen hier alles verbessern können und euch noch besseren Content generieren können für die kommende Saison. Und von wenn ich von uns oder wir spreche, dann meine ich natürlich mich, Felix und Christian. Hallo Christian.
Hi Felix, hallo ihr da draußen. Ich hoffe, ihr nehmt uns den kurzen Hiatus, wenn wir jetzt wieder beim Amerikanischen sind, nicht zu sehr übel, vor allen Dingen, weil er auch nicht angekündigt war, aber tendenziell hatten wir uns auch Donnerstag eigentlich zusammengesetzt und wollten abends aufnehmen. Und dann kamen so ein bisschen technische Probleme und dann so eine gestiegene Unlust dazu, sodass wir gesagt haben, ja, okay, lassen wir das Ganze erstmal. Und dementsprechend sind wir jetzt heute hier und liefern in gewohnter Qualität den Podcast ab. Ich hoffe doch zumindest.
Das hoffe ich auch. Also wir haben natürlich die aktuellen Sachen der NFL im Blick wie immer für euch. Und wenn wir von aktuellen Sachen sprechen, ist gerade ganz brandaktuell ein Thema, Christian, damit sollten wir auch starten. Das sind die Franchise Tags, beziehungsweise die Spieler, die momentan Gefahr laufen, denn für Spieler muss man wirklich immer sagen, sie laufen Gefahr, das Franchise Tag auferlegt zu bekommen. In der Hoffnung, eigentlich einen längerfristigen, langjährigen Vertrag zu bekommen. Und da sprechen wir ganz besonders natürlich von ganz prominenten Spielern wie Le'Veon Bell, Running Back der Pittsburgh Steelers. Wir sprechen über DeMarcus Lawrence, Defensive End von den Dallas Cowboys. Oder wir sprechen auch über Ziggy Ansah, Defensive End der Detroit Lions. All das sind Spieler, die eigentlich hoffen, einen neuen langfristigen Vertrag bei ihrem jeweiligen Team zu bekommen. Die Teams selber momentan, so wie sich das gerade in diesen Stunden, und wir haben noch eine gute Stunde, bis die Deadline vorüber ist, Teams sind eher momentan dahin tendierend, dass sie das Franchise-Tag auf die Spieler legen werden. Wir können ja mal so ein bisschen uns das einzeln angucken, Christian. Der große Name ist natürlich Le'Veon Bell, der nicht erst seit diesem Jahr für einen langfristigen Vertrag wirbt, der selber natürlich auch die Position des Running Backs, man kann sagen, so ein bisschen auch neu definiert hat aufgrund seiner Stats, die er jedes Jahr hervorbringt. Und er möchte natürlich einen neuen Vertrag, er möchte einen langfristigen Vertrag, er möchte natürlich nicht nur der bestbezahlte Running Back sein, sondern er möchte natürlich auch ein Spieler sein, dessen unglaubliche Präsenz und unglaublich hohe, enorme Wichtigkeit für das Team dementsprechend belohnt wird, indem das Team ihn langfristig bindet, was für ihn langfristige Sicherheit bedeuten kann.
Ja, definitiv. Ich glaube, Le'Veon Bell hat, ich meine, das war schon in der Offseason, wahrscheinlich so im März oder so rum gesagt, dass er im Prinzip nicht als Running Back bezahlt werden möchte, sondern seiner Position angemessen. Und insofern, es ist schon verständlich. Also er hat in 3 von seinen 5 Jahren, in denen er jetzt bei den Pittsburgh Steelers knapp 2000 Yards jeweils in diesen 3 Jahren von der Line of Scrimmage erwirtschaftet. Also das heißt sowohl im Rushing als auch im Receiving. Und das ist natürlich eine Menge Production. Und die Running Backs sind definitiv zumindest im Moment im Großen und Ganzen unterbezahlt in der Liga. Das sieht man daran. Ich glaube, der höchste Nicht-Rookie-Vertrag liegt bei 8.500 Millionen im Jahr. Und das müsste, glaube ich, Freeman sein von den Atlanta Falcons, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, aber zitiert mich da nicht, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber das ist natürlich eine große Diskrepanz, wenn man dann sich auch betrachtet, dann jetzt kommen wir wieder zu Sammy Watkins, der in diesem Jahr 16 Millionen als Wide Receiver verdient hat, der ja nun, kein Elite-Wide Receiver zumindest bisher war, und da ist verständlich, dass sich dann Le'Veon Bell sagt, so okay, mit so einem üblichen Running Back-Vertrag gebe ich mich nicht zufrieden, ich will da ein bisschen mehr verdienen. Und ist ja auch im letzten Jahr wirklich auf die Spitze getrieben hat, sag ich mal. Diesem Jahr ist er droht das Franchise-Tag wieder für ihn zu wirken bei knapp 14 Millionen. Und das wäre dann das letzte Jahr, wo die Steelers das effektiv auf ihn legen könnten. Ein drittes Franchise-Tag würde dann wahrscheinlich doch den Rahmen deutlich sprengen. Aber es sieht so ein bisschen so aus, als wenn es wieder nichts wird. Das heißt, es ist noch eine gute, knappe Stunde, ist noch möglich, da was zu erreichen, vertragsmäßiges. Wenn bis zu der Deadline, die jetzt heute um 22 Uhr ist, also wenn wir ein bisschen Glück haben, dann kriegen wir das alles auch noch mit und können auch alle, naja, live in Anführungsstrichen darauf reagieren. Genau, wenn bis zu dieser Deadline keine Vertragsverlängerung quasi ausgehandelt wurde, dann ist die Möglichkeit passé und der Spieler wird im nächsten Jahr ganz normal Free Agent. Dementsprechend ist die Deadline da und es bleibt ein bisschen spannend, auch wenn viele sagen, dass man wohl nicht zu sehr darauf hoffen sollte, dass sich da was insgesamt bei allen vier Spielern tut.
Genau, du sprichst es an und wenn es wirklich dazu kommt und wir kennen das aus der Vergangenheit in der Liga, dass wenn gerade bei Spielern, die wie Le'Veon Bell extrem wichtig sind für das Team und auch einen guten Marktwert insgesamt haben, eben nicht diesen langfristigen Vertrag bekommen, dass dann eben häufig auf der anderen Seite der Spieler aufgrund von Enttäuschung oder vielleicht auch Frust eben auch sagt, okay, dann setze ich aus. Wir hatten jetzt relativ aktuell Adam Schefter, der zitiert wurde und gesagt hat, das ist möglich, dass Le'Veon Bell das erste halbe Jahr der kommenden Saison aussetzen könnte, im Kampf sozusagen wirklich streiken könnte, im Kampf um einen neuen Vertrag. Vorteil davor, oder die einzigen Vorteile für Le'Veon Bell wären in dem Moment natürlich, dass er A, eine halbe Saison aussetzen könnte, sich nicht verletzen könnte, was natürlich immer schwierig ist, wenn man in einer Vertragsverhandlung ist und man verletzt sich. Und er könnte frisch in die zweite Hälfte der Saison gehen und die Steelers dazu zwingen, ihm einen neuen Vertrag zu geben. Wir haben diese Drohungen schon häufiger erlebt. Selten wurden sie wirklich durchgezogen. Wir hatten schon häufiger mal angesprochen, Cam Chancellor, der ja leider seine Karriere beendet hat, war einer, der es mal gemacht hat, in die Saison hinein, jetzt in den letzten Jahren, wirklich diesen Streik fortzusetzen, beziehungsweise in den Streik zu gehen. Ich bin gespannt. Also Le'Veon Bell ist natürlich in der schwierigen Lage. A, er könnte sagen, okay, dann spiele ich auch nicht, bin ich nicht da. In der Hoffnung, dass die Steelers darauf eingehen. Wir wissen aber auch, dass die Steelers als Organisation nicht unbedingt so viel darauf geben, beziehungsweise sich auch sehr ungern unter Druck setzen lassen. Das sind nicht unbedingt, ist nicht unbedingt ein Team, kein Front Office, das sehr gerne mitmacht, also sich von einem Spieler in dem Moment erpressen lässt.
Ja, die Steelers haben einen relativ bekanntes Front Office. Sie haben einen guten Ruf, sagen wir es mal so. Zum einen ist es so, dass die Steelers generell relativ wenig Garantien in die Verträge reinpacken. Also das ist da deutlich unüblicher als bei anderen Teams. Da sind die so ein bisschen so ein leichtes Alleinstellungsmerkmal für sie. Gleichzeitig sind sie aber auch dafür bekannt, dass sie an ihren Spielern länger auch festhalten, als es andere Teams tun. Also länger über die Prime, wie es dann immer so schön heißt, hinausgehen, dementsprechend dann so ein bisschen geben und nehmen, wenn man so möchte. Ne? Weniger Garantien, dafür halten wir länger zu dir, so ungefähr. Ja. Und das ist natürlich eine etwas schwierigere Verhandlungsposition und gerade ist es auch so, dass Front Offices in der NFL ungern ein Präzedenz schaffen, also Präzedenzfälle generieren, weil die natürlich auch durchaus bedacht sind, das übliche Gefüge in der NFL nicht zu ändern, weil es ja nun insgesamt doch sehr teamfreundlich ist, also zumindest insgesamt, ja doch, das würde ich auf jeden Fall so sagen, was Garantien betrifft für die Spieler und die Spieler ja mehr oder weniger nicht so viel Vorteile genießen, dementsprechend sind da die Teams auch immer ganz vorsichtig, da an ihrem eigenen Stuhl zu sägen. Dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass Bell nächstes Jahr die Free Agency antreten wird. Was nicht heißt, dass er dann noch unbedingt von den Steelers weggeht. Ne? Es kann ja auch durchaus sein, dass er den Markt testet quasi und dann sagt, okay, hey Pittsburgh, ich teste den Markt und das Angebot, das ich bekomme, lege ich euch vor und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mir das auch geben wollt oder nicht oder ob ihr mir 10% geben wollt davon und dann bleibe ich bei euch oder so. Oder ob er dann sagt, nee, ich gehe dahin, wo das meiste Geld winkt oder die besten Gewinnchancen, wobei der natürlich bei Pittsburgh schon ganz gute Chancen insgesamt hat.
Ja, man muss ja wirklich sagen, wir hatten auch eine Frage bekommen bei Twitter, ein User, der uns auch gefragt hatte, ob wir das Franchise-Tag vielleicht auch nochmal ein bisschen im Detail erklären könnten. Es ist jetzt verständlicherweise für viele, die jetzt auch nur nicht so lange Football schauen oder sich generell vielleicht auch nicht mit dem diesen Interna so beschäftigen, sondern einfach nur das Spiel genießen wollen. Können wir gleich auf jeden Fall machen, das nochmal ein bisschen zu erklären, weil es ist natürlich für uns europäische Sportfans erstmal relativ fremd, das ganze System. Noch ein Satz zu den Steelers generell. Man muss natürlich vom Team her, muss man natürlich sagen, dass die Steelers sehr, sehr erfolgreich sind, weil sie ähnlich wie beispielsweise Green Bay, die New England Patriots eben relativ strikt sind, was solche Sachen angeht. Also so wie du sagst, sie bezahlen ungern für die eigenen Spieler zu viel Geld. Also sie bezahlen auch sehr ungern über dem Marktwert und sagen eher, okay, wir brauchen einen breit aufgestellten Kader, den wir eben mit dem uns zur Verfügung gestellten Salary Cap möglichst gut aufstellen können, möglichst auf vielen Positionen gute Spieler haben, anstatt eben auf wenigen Positionen zu viel Geld auszugeben, um somit quasi das Salary Cap in so eine Unwucht zu bringen. Und der Erfolg gibt den Steelers natürlich recht, ähnlich wie den eben anderen genannten Teams. Auf der anderen Seite für den Spieler selbst ist es natürlich dann frustrierend, wenn man eben in so einem Team steckt und dann wirklich hervorkommt, in die Liga kommt, so wie Le'Veon Bell, und eben so viele Standards setzt. Ich glaube, er hatte letztes Jahr um die 400 Touches Receiving und Rushing combined. Dann ist das natürlich frustrierend für ihn, kann ich absolut nachvollziehen. Und man muss ja auch sagen, mit Antonio Brown haben die Steelers ja auch immer so ein bisschen ich will nicht sagen eine Bombe, aber so ein kleines Dynamitstänkchen, was da auch im Kader herrscht, denn der hat einen guten Vertrag, aber wir können davon ausgehen, sobald Julio Jones einen neuen Vertrag bekommt, sobald Odell Beckham vielleicht der Bestbezahlte überhaupt wird, wird auch Antonio Brown relativ zeitnah das ausbügeln wollen. Also das ist natürlich für die Steelers relativ unschön. Dann haben wir die ganze Situation um Big Ben. Also ist auch die Frage, gibt man jetzt Le'Veon Bell viel Geld, oder ist es sowieso so, dass man spätestens in einem Jahr oder so oder in zwei Jahren, wer weiß, wie lang Big Ben es noch macht, sowieso in einen Semi-Umbruch starten muss. Also das ist sehr, sehr interessant.
In der Tat, ja, da wird man abwarten müssen, was da also noch passiert.
Genau.
Noch eben kurz zu den anderen drei Franchise Tag Besitzern.
Sie schreiben das auf Ihre Visitenkarte? 2018 Franchise Tag Besitzer?
Ja, ein Lebenslauf. Ja, ich weiß nicht, im Englischen sagt man mal, you got slapped with a tag. So, also wäre das dann so eher in Richtung, man hat es aufgeschlagen bekommen, oder?
Ja, kleiner scharlachroter Buchstabe, den man da auf dem Trikot hat. Also, aber nein, so krass ist es nicht, denn die Spieler verdienen ja ganz gut Geld. Also ich hatte angesprochen, Ziggy Ansah, vielleicht können wir mit dem weitermachen, Defensive End der Detroit Lions, über Jahre hinweg eigentlich der erfolgreichste Defensive End, ist noch in einem guten Alter mit 29 Jahren. Auch da, wie gesagt, kein Zeichen für einen langfristigen Vertrag, was bedeuten würde, dass er unter dem Tag spielen wird in diesem Jahr. Und da macht er, glaube ich, 17,143 Millionen.
Genau, er hatte im letzten Jahr, ist er auch schon getaggt worden, das schon mal vorweggreifen. Also man kann einen Spieler dreimal taggen, also dreimal kann man ihm das Franchise-Tag geben in seiner gesamten Karriere, teamunabhängig. Und das Gehalt steigert sich mit jedem Mal, wo das Tag benutzt wurde, so quasi als als Incentive für den Spieler selber.
Christian, dann, du bist ja gerade im Erklärmodus. Vielleicht einfach für den User, der uns die Frage gestellt hat, vielleicht das Franchise-Tag nochmal kurz zusammengefasst.
Okay, ich habe mir so ein bisschen was zusammengeschrieben davon und versuche das Ganze jetzt mal in den Eckdaten so zusammenzupacken. Und ich fange erstmal damit an, generell mit dem Gehalt, was die Spieler bekommen, mit dem Salary Cap auch. Es ist so, dass die NFL im letzten Jahr um die 14 Milliarden Dollar eingenommen hat, sozusagen. 14 Milliarden waren zumindest das Geld, was verteilt wurde. Es gibt noch ein paar andere Einnahmen, die da nicht mit drin sind, aber die sind jetzt erstmal zu vernachlässigen. Von diesen 14 Milliarden gehen ungefähr 48,5% zu den Spielern. Das ist jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, aber es spielt sich so um den Rahmen von 48,5% ab, plus minus vielleicht 1%. Das ist auch geregelt, dass das nicht weniger werden kann. Das ist auch vertraglich so zugesichert in der von uns schon oft erwähnten CBA, in dem Collective Bargaining Agreement. Und von diesen 48,5%, was dann ja knapp 6,5 Milliarden sind, das Geld geht hauptsächlich in die Salary Caps der Teams rein, also in das Gehaltsgefüge quasi. Ein kleiner Teil davon geht noch in das Benefit Program rein. Das ist aber auch nicht so wichtig. Das sind pro Team sind das, glaube ich, so 7 Millionen sind das, glaube ich. Das habe ich jetzt nicht so ganz, und das ist auch nicht so häufig. Damit werden zum Beispiel die Gehälter bei den OTAs bezahlt und Relocation Fees und Injury, Guarantees quasi, die nicht vertraglich zugesichert sind. Das sind so andere Sachen, die sind erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist, dass halt im Moment ist das Salary Cap, glaube ich, bei 170 Millionen. Oh Gott, das habe ich mich schon lange nicht mehr damit beschäftigt. Die Free Agency ist schon wieder so lange zurück, dass die gestartet ist.
Es sind über 170 Millionen.
170, aber knapp drüber, glaube ich, ne?
Ja.
Wichtig ist, dass von diesen 170 Millionen über einen Zeitraum von 4 Jahren, darauf haben sich die Spieler, die NFLPA und die Teambesitzer geeinigt, über einen Zeitraum von 4 Jahren müssen davon 89% ausgegeben werden. Also von jedem, das Salary Cap eines jeden Jahres von den 4 Jahren wird zusammen addiert und am Ende müssen davon 89% an die Spieler ausgegeben werden. Das ist so, so eine Absicherung der Spieler, dass die Teams nicht zu sehr auf dem Geld sitzen und dass die Spieler auch das bekommen, was ihnen zusteht. Das führt dann aber halt auch immer wiederum dazu, dass viele Teams Capspace mit ins nächste Jahr nehmen. Damit kommen halt diese immensen Summen zusammen, dass die Browns jetzt 100 Millionen und mehr und die Colts und so weiter 100 Millionen und mehr an Capspace zur Verfügung hatten. Das entsteht meistens dadurch, dass halt immer eine große Summe an Cap quasi aus dem letzten Jahr ins nächste Jahr mit rübergenommen wird. Das ist auch unbegrenzt oft möglich. Also das verfällt nicht irgendwann. Das ist dann halt immer Geld, das man quasi auf die hohe Kante legen kann. Und das ist das quasi so grundsätzlich erklärt. Das ist auch das, wo wir dann auch da mal drüber sprechen könnten, was die Spieler blöd finden an der ganzen Geschichte, beziehungsweise wo die Spieler so ein bisschen über den Tisch gezogen wurden 2011, als der CBA quasi ausgehandelt wurde. Aber jetzt sollen wir erstmal zu dem Franchise-Tags kommen. Nämlich da ist es so, also es gibt drei verschiedene Tags. Es gibt einmal das Transition-Tag, das Franchise-Tag und das Exclusive-Franchise-Tag. Das Transition-Tag ist im Prinzip ein Tag, das kann ein Free Agent erhalten und er bekommt dann ein festgeschriebenes Gehalt und das Team, der Spieler muss es natürlich auch unterschreiben, das ist natürlich das Wichtige, aber das Team behält die Rechte an dem Spieler. Und der Spieler ist dann für ein Jahr unter Vertrag und ein anderes, der Spieler darf aber mit anderen Teams verhandeln. Das heißt, er könnte dann zu, nehmen wir mal, das wäre jetzt Le'Veon Bell, hätte das bekommen, dann hätte er dann auch meinetwegen zu Atlanta gehen können, wobei das eher unwahrscheinlich ist, meinetwegen zu Cleveland gehen können, die haben ja genug Kohle, und dort einen 6-Jahres-200-Millionen-Dollar-Deal aushandeln können oder was auch immer. Und dann hätte Pittsburgh sagen können, so hey, nee, den Deal wollen wir machen, wir behalten dich quasi. Das ist dieses Jahr auch passiert mit dem Cornerback von Chicago, ne?
Ja, das war
stimmt, ja.
Fuller.
Besseres Beispiel. Fuller, genau, ja. Da ist das passiert, also das ist quasi Right of First Refusal und das Gehalt, das der Spieler für dieses eine Jahr bekommt, also das ist Transition Tag, beinhaltet, ist, das sind der Mittelwert aus den Top 10 Gehältern auf der Position des Spielers aus dem letzten Jahr. So. Dann gibt es noch das Franchise-Tag, das ist eine Spur härter. Das ist auch das, über das meistens geredet wird. Das Gehalt dort bezieht sich auf den Mittelwert der Top 5 der Spieler auf der Position aus dem letzten Jahr. Und aber gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, dass der Spieler mit anderen Teams verhandelt. Es passiert nur sehr selten, weil wenn der Spieler zu dem Team geht, hat das Team auch noch das Right of First Refusal. Das heißt, sie können auch den Vertrag übernehmen für sich selber. Oder aber sagen, okay, geh mit Gott, aber geh, und kriegen dafür dann 2 First-Round-Picks des Teams, wo der Spieler hingeht. Das ist natürlich eine heftige, heftige Kompensation. Deswegen passiert es so selten, weil man halt zum einen die 2 First-Round-Picks abgeben muss, was durchaus ja denkbar ist, aber gleichzeitig den Spieler auch noch massiv bezahlen muss. Und das ist halt so ein doppelter Payday, den wenige Teams bereit sind zu bezahlen. Deswegen bleibt es meistens bei diesem einfachen Franchise-Tag. Und es gibt dann halt noch das Exclusive Franchise Tag, da ist halt diese Verhandlung ausgeschlossen, also da ist es gar nicht möglich. Das ist dann auch nochmal eine Spur teurer. Da geht es dann dahin, dass die Top 5 Gehälter auf der Position aus dem Jahr, in dem das Tag unterschrieben wurde, zugrunde genommen wird. Also das heißt, jedes Jahr steigen ja die Gehälter, dementsprechend ist das dann nochmal eine Spur höher, als wenn dann die Top 5 Gehälter aus dem letzten Jahr zu Buche genommen wird. Puh. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wahrscheinlich ist es schwierig. Ich spurt nochmal vielleicht kurz zurück oder so, keine Ahnung.
Das war sehr gut erklärt. Also im Grunde genommen, was du jetzt gesagt hast, kann man dann noch so ein bisschen erweitern, indem man eben sagt, die NFLPA, also die Spielergewerkschaft, die eben diese Sachen aushandelt mit der Liga, in der Spielergewerkschaft sitzen eben gewählte Vertreter aus der Liga, Leute wie zum Beispiel Drew Brees ist da sehr aktiv. Die verhandeln eben diese Sachen aus. Auf der einen Seite wollen die Spieler natürlich eine Sicherheit. Wir haben das hier für alle, die uns häufiger hören. Die kennen das wahrscheinlich auch, weil wir es gebetsmühlenartig immer wieder wiederholen. Aber es ist auch eine wichtige Sache. Die Spieler möchten gerne langfristige Verträge, die möglichst hohe Garantien beinhalten. Und eben, die möchten so ein bisschen wegkommen von diesem klassischen, du wirst so relativ schnell wieder rausgeschmissen und dann ist quasi das, ach so schöne Volumen, was irgendwie kolportiert wird, gar nicht mehr so groß und du verdienst relativ wenig. Die NFL hingegen möchte natürlich das umgehen, denn die NFL möchte relativ wenig an diesen Sachen raushauen. Und so ist auch das Franchise-Tag immer so ein bisschen in diesen Verhandlungen natürlich schwierig. Denn die Spieler möchten gerne nicht gefranchise-tagged werden. Für die Vereine selbst ist das jetzt auch nicht unbedingt so super toll, einen Franchise-Tag-Spieler zu haben, weil man dann eben relativ viel Geld auch für diese eine Position, für das eine Jahr bezahlt. Aber häufig ist es eben leichter, als dann eben einen großen Vertrag zu geben, der über mehrere Jahre geht, wo man dann am Ende vielleicht auch noch sehr viel Dead Money hat. Auch das hatten wir schon häufiger besprochen. Teams wie Buffalo beispielsweise, die große Verträge rausgehauen haben und jetzt eben diesem Dead Money hinterherlaufen. Das sind alles Sachen, die dir natürlich in der Zukunft dann als Team auch schaden können. Und deswegen ist es immer so ein bisschen so ein zwieschneidiges Schwert. Die Spieler, die wollen natürlich gerne, und auch das können wir vielleicht nachher nochmal besprechen, diese Verträge, die sie aus eben den benachbarten Ligen kennen, wie der NBA. Wir haben das jetzt alle schon häufiger gehört, was auch dieses Jahr wieder da los war. Das möchten sie gerne, also Garantien. Und dieses Franchise-Tag ist natürlich etwas, was für die Spieler erstmal, es hört sich natürlich jammern auf hohem Niveau an, wenn man 17,143 Millionen kassiert für ein Jahr. Aber die Spieler wollen natürlich auch gerade in jüngeren Jahren gerne diesen langfristigen Vertrag.
Ja, ich meine, es ist ja auch verständlich, weil du halt auch gerade in der Position des Running Backs, ist es halt häufig so, dass Running Backs nach 7 Jahren, so, sobald sie 30 werden, dann fallen Running Backs gerne schnell die Klippe herunter, wie es dann immer so schön bildlich heißt. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, du wirst gedraftet, bist dann 4 Jahre unter Vertrag, meistens wegen First Round Pick, dann kriegst du die Fifth Year Option. Die könnten wir, erklären wir beim anderen Mal, das soll jetzt nicht alles zu kompliziert werden. Bist dann also nochmal ein 5. Jahr unter Vertrag und da dein Gehalt nicht sonderlich hoch ist und du ein Running Back bist und das Durchschnittsgehalt von Running Backs auch nicht großartig hoch ist, kriegst du das Franchise Tag und nochmal das Franchise Tag und hast dann quasi 7 Jahre bei einem Team gespielt, nicht einmal die Free Agency gesehen, bist unter Umständen und mit statistischer relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch über deinen Zenit schon hinaus. Trittst dann erst die Free Agency an und schaffst es dann nicht einmal, diesen fetten Vertrag zu bekommen, diesen ersten Payday. Es wird immer von dem ersten Vertrag und von dem zweiten Vertrag geredet bei den NFL-Spielern. Der erste Vertrag wäre natürlich eigentlich der Rookie-Deal, aber mit dem ersten Vertrag macht man den ersten Vertrag nach seiner Rookie-Karriere sozusagen. Und das ist halt für einige Spieler ziemlich frustrierend, gerade halt für diese Position Running Back, wo diese Lifespan kürzer ist, dementsprechend durchaus verständlich, dass man da was gegen machen will. Gerade diese 3 Franchise-Tags, das ist schon, ja, ich meine, das ist gemacht worden mit der Intention, um die Franchise-Quarterbacks zu halten. Das ist so die Geschichte. Vielleicht könnte man da eine spontane Idee für den nächsten CBA, dass man einen Franchise-Tag für Quarterbacks einrichtet und dann nochmal für die anderen Positionen, dass man da nochmal unterscheidet oder so. Aber das ist verständlich, dass die Player da auf der Position deutlich unzufrieden sind.
Ja, für die Teams ist es natürlich es ist natürlich auch eine Rechnung, die nicht immer auch wirklich aufgeht. Also wir haben es jetzt zum Beispiel in jüngster Vergangenheit gesehen mit Kirk oder auch Kurt Cousins, der ja auch gefranchise-tagged wurde und dann relativ hohen Gehalt bekommen hat, weil eben dieses Gehalt natürlich zugrunde gelegt wurde und dann eben wieder noch eine Marge obendrauf kam für jedes weitere Jahr. Man hat gesehen, dass es weder ihm wirklich geholfen hat, noch dem Team. Also da wäre es mit Sicherheit deutlich, deutlich besser gewesen, hätte das Team gesagt, so, okay, wir haben dich jetzt hier, du bist unser Franchise-Quarterback, wir machen jetzt einen Deal aus, der vor ein paar Jahren noch relativ gut gewesen wäre, von den Zahlen her im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Hat man nicht gemacht, man hat ihm das Franchise-Tag gegeben, man hat es ihm nochmal gegeben und ja, dann ist es halt einfach ausgewiesen. Man hat auch einfach gesehen, dass Cousins offensichtlich schon spätestens in der letzten Saison mit Washington abgeschlossen hatte und auch das Team irgendwie auch nicht mehr wirklich an ihn geglaubt hat. Von daher ist es wirklich sehr schwierig. Und wir haben auch den Fall schon häufiger angesprochen von Jimmy Graham. Der ist so ein Paradebeispiel dafür, für ja die Schwierigkeit, die eben dieses Franchise-Tag auch beinhaltet, nämlich dass man die Top-Saläre auf dieser Position als Grundlage nimmt. Denn Jimmy Graham hat, glaube ich, mehr als 50% der Snaps on Offense nicht als Tight End wirklich, also schon als Tight End gespielt, aber war nicht aufgestellt als Tight End. Also er stand nicht in dem klassischen an der Line, sondern er war eben außen aufgestellt, hat im Grunde genommen als Wide Receiver gespielt und hat dann eben gesagt, so, ich möchte auch als Wide Receiver getaggt werden, wenn ich getaggt werde und nicht als Tight End, denn das ist ein Unterschied von knapp 6 Millionen Dollar damals gewesen. Dann hat man sich auf einen langfristigen Vertrag geeinigt und dann war er ein Jahr später weg. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig, wie, wann und mit welchen Spielern man dieses Franchise-Tag ausübt.
Ja, das Problem ist halt auch nochmal ein Problem auf der anderen Seite, dass ein Team halt nur einmal eines dieser der Franchise-Tags benutzen darf. Ne? Das heißt, wenn man jetzt das Problem hat, es kommen zwei wichtige Spieler gleichzeitig in die Free Agency, dann muss man halt auch Prioritäten setzen oder im besten Fall natürlich im Vorfeld mit dem einen Spieler schon einen Vertrag aushandeln. Das sind natürlich alles so Leverage-Geschichten. Ne? Das weiß jeder Spieleragent, wie die Situation im Kader ist, und der kann dann natürlich nochmal ein bisschen mehr ausschlagen. Also das ist alles sehr interessant. Eine Sache noch zum Abschluss vielleicht für das Thema. Die Spieler haben, die müssen nicht für die Teams spielen. Du hast es ja eben angedeutet, dass Le'Veon Bell unter Umständen sich sogar überlegen würde, die halbe Saison auszusetzen. Es wäre gut, wenn er nicht mehr als 10 Spiele aussetzt, weil er halt 6 Spiele braucht, damit es als akkreditierte Saison zählt. Sonst würde quasi der Vertrag, den er jetzt in diesem Jahr hat, im nächsten Jahr auch noch gelten. Das heißt, er würde nicht in seinem Ziel der Free Agency näher kommen. Also mindestens 6 Spiele muss er spielen. Und die andere Sache ist die, also er wird für jedes Spiel, das er nicht spielt, $850,000 liegen lassen. Das ist dann auch immer so die Sache, warum es dann häufig, also nicht mehr so häufig vorkommt, dass Spieler halt wirklich in den Holdout reingehen und Teile der Saison verpassen. Aber es kommt manchmal vor und wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen. Also es reicht ja auch schon, dass ich glaube, das unter Druck setzen, man hat es ja auch gesehen bei Cam Chancellor eben angesprochen, der hat, glaube ich, 2 Spiele ausgesetzt, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich will mich da auch nicht festlegen. Da war das.
Brown, der Tackle von den Texans letztes Jahr auch irgendwie sogar 5 Spiele ausgesetzt oder so, bevor getradet wurde.
Ich meine aber doch, da war noch eine Verletzung. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, es mag sein, ja. Aber klar, dieses Geld, was man liegen lässt, ist natürlich eine Sache. Man hofft einfach, dass man quasi das Training Camps gibt. Das ist so das Erste, da lässt man nicht viel liegen. Und dann, wenn es hochkommt, versucht man natürlich vor Woche 1 dann den Vertrag zu bekommen. Aber wie gesagt, bei Le'Veon Bell, ich würde es ihm nicht unbedingt raten als Agent, weil die Steelers jetzt wirklich da auch relativ dickköpfig sein können und sagen, okay, dann ist es halt so. Dann brauchen wir das auch nicht.
Ja, die Steelers sind nicht genötigt, quasi alles dafür zu tun. Das wäre natürlich eine andere Situation, wenn dann ein Team wäre, das längere Zeit keinen Erfolg hätte. Nehmen wir jetzt mal die Dolphins zum Beispiel. Wenn die jetzt in dieser Situation wären, die könnten nicht so entspannt in die Verhandlungen reingehen, weil die auch viel mehr negatives Pushback dann bekommen würden von ihren eigenen Fans. Ne? Die würden dann sagen, okay, bezahlt ihn doch einfach, der soll spielen, wir brauchen ihn oder so. Und in Pittsburgh, da ist das Vertrauen, glaube ich, das Grundvertrauen in das Team und in das Front Office einfach höher. Weil Pittsburgh ja auch einfach ein Team ist, das über mehrere Dekaden jetzt immer schon wieder erfolgreich war. Ne? Also die haben jetzt nicht nur in einem Super Bowl One mal irgendwie in einer Dekade 2 Super Bowls gewonnen, sondern immer mal wieder. Und das ist so eine Art Traditionsfranchise, wenn du dann willst.
Genau, lass uns das eben noch abrunden, Christian. Wie gesagt, Siggy Ansah wird wahrscheinlich auch bei den Lions unter dem Tag spielen. Dann hatten wir angesprochen DeMarcus Lawrence, ebenfalls Defensive End, der, so sah es vor ein paar Wochen aus, auf einem guten Weg war, mit Dallas einen Vertrag zu schließen. Das Ganze hat sich jetzt aber geschiftet dahin, dass auch DeMarcus Lawrence wahrscheinlich unter dem Tag spielen wird als Defensive End. Da, DeMarcus Lawrence gerne so einen Vertrag gehabt hätte wie Olivier Vernon, der so ein bisschen den Markt auch verdorben hat damals mit seinem Wechsel zu den Giants. den Vertrag bekommt er nicht, wie gesagt, auch für ihn das Tag. Und dann haben wir noch LaMarcus Joyner von den Los Angeles Rams, der jetzt auf die Position des Safeties gehen wird und auch, beziehungsweise da er jetzt so ein bisschen hingeschiftet ist. Und auch er wird wahrscheinlich unter dem Tag spielen in der kommenden Saison. So viel zu dem Thema. Ich würde sagen, wir machen mal eben eine kurze Pause, lassen das eben sacken, Christian, und dann vielleicht mal mit ein paar lustigeren Themen, vielleicht dem einen oder anderen aufheiteren Thema, nachdem das jetzt so ein bisschen trocken war, aber gut erklärt von dir. Vielen Dank dafür. Bis gleich.
Immer gerne.
So, zurück sind wir mit dem zweiten Teil. Und ich hatte angekündigt, wir werden ein bisschen spaßiger. Das kommt auch noch, versprochen. Aber wir müssen, getreu unserem Motto, da wir ja alles aufgreifen und alles hier auch besprechen wollen, ein, zwei Sachen noch besprechen, die jetzt nicht so schön sind. Und das sind mal wieder die Suspensions, die uns weiterhin begleiten in der Liga. Christian, ich würde sagen, wir halten uns nicht zu lange dran auf, vielleicht einfach ein bisschen mal durchgerattert das Ganze. Und zwar haben wir, seitdem ihr uns das letzte Mal gehört habt, noch den Running Back von den Green Bay Packers, Aaron Jones. 2 Spiele, Substance Abuse, ihr wisst mittlerweile wahrscheinlich schon alle, was das ist. Dann hatten wir den Rams O-Liner Jamon Brown, ebenfalls 2 Spiele gesperrt. Und über den hatten wir auch schon häufiger hier gesprochen, Linebacker Reuben Foster von den 49ers, ebenfalls 2 Spiele gesperrt, aber nicht unbedingt für Substance Abuse, sondern für die Policy Violation. Ein ganz interessanter vierter Fakt ist der GM der Cardinals, Steve Keim wird, glaube ich, ausgesprochen.
Genau.
Auch er sieht sich einer Suspension gegenüber, denn er ist unter Einfluss von Mitteln, wie welche auch immer das sein könnten, könnt ihr euch alle selber vielleicht zusammenreimen, Auto gefahren und wurde dabei erwischt.
Ja, das ist zum einen ist es schon mal sehr gut, dass die NFL da nicht so heuchlerisch ist und auch das Managing Personnel quasi zu demselben, an denselben Standard hängt quasi. Also du das als General Manager hast du da nicht die Sonderrechte und da ist, keine Ahnung, unter Alkoholeinfluss Auto fahren. Das ist kommt eher selten vor, weil General Manager in der Regel, ich will nicht sagen klüger sind, sondern reifer vielleicht. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor hier. Denn wir wissen alle, zumindest wir beide wissen das, ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber wenn man sich ein bisschen länger mit der NFL beschäftigt, weiß man, dass jeder Spieler so ein Kärtchen in der Tasche hat, wo so eine spezielle Nummer draufsteht, wo das Team dafür sorgt, dass eine Person von A nach B gebracht wird, eben nämlich genau für den Fall, dass man nicht mehr fahren kann und nicht in Versuchung gerät. Dieses Kärtchen haben Spieler in der Regel in der Tasche und vielleicht dann in den entsprechenden Momenten vergessen oder was auch immer der Fall ist. Aber ist ja auch nicht so, dass sie sich nicht alle eine Uber bestellen könnten. Kohle haben sie ja genug. Nun ist Steve Keim damit aufgefallen und auch ihm droht eine Suspendierung. Das ist für einen General Manager, wenn die Sperre gerade in der Saison kommt, nicht ganz so tragisch, weil GMs ja ihre Hauptarbeit eher in der Offseason tätigen. Nicht optimal, aber nicht so schlimm, würde ich sagen.
Ja, wobei gerade in den ersten Wochen kann natürlich auch einiges passieren.
Das stimmt.
Spieler
aber draus, es ist natürlich, es wäre krass, wenn er irgendwie für den ersten Monat der Free Agency gesperrt werden würde.
Das wäre sehr viel, ja, auf jeden Fall. Und dann noch 2, vielleicht konzentrieren wir uns auf diese beiden, damit wir da nicht zu lange dran hängen bleiben. Und zwar 2 Spieler, die sich wirklich sehr, sehr, sehr heftigen, schweren Vorwürfen gegenüber sehen. Und zwar juristische Probleme wird Brandon Browner auf jeden Fall bekommen, der ehemalige ehemalige Cornerback der Seattle Seahawks, der ja damals zur Legion of Boom, als sie rauskam, als sie für Furore gesorgt haben, gehörte, dann später mit den Patriots auch noch einen Super Bowl gewonnen hat, wurde in Kalifornien festgenommen, nachdem er versucht hatte, glaube ich, in das Haus einer Frau, ich weiß nicht, ob das seine Ex-Frau oder Freundin war.
Ich meine ja.
Einzubrechen, Bedrohung, mögliche schwere Körperverletzung, also und Einbruch eben. Nachdem Brandon Browner schon im letzten Jahr mehrfach aufgefallen war wegen zahlreicher Delikte, also das kann man sich mal durchlesen, das sind wirklich einige Sachen, während denen er schon aufgefallen war, also für die er jetzt auch schon sozusagen ja im Buche der Polizei steht, wird nicht unbedingt besser für Brandon Browner, dessen Karriere ja auch schon lange vorbei ist, aber was er da treibt, ist wirklich schwer nachzuvollziehen. Und ja, fast noch schlimmer ist die Story um LeSean McCoy, der Starting Running Back der Buffalo Bills. Bei ihm ist es eine relativ, noch nicht so wirklich zu durchschauende Story. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht zu viel darüber berichten, weil es gibt sehr viele verschiedene Reports, sehr viele verschiedene Ansichten bzw. Erklärungen, die es da auch von ihm oder seinem Agenten etc. gegeben hat. Was wir zumindest wissen, ist, dass eine Frau ihn beschuldigt der körperlichen Gewalt, die er ihr angetan hat, und zwar eine Ex-Freundin von ihm. Und was berichtet wurde, was zumindest auch sozusagen feststeht, ist, dass mehrere Personen sich ebenfalls Zutritt zu der Wohnung oder dem Haus dieser ehemaligen Freundin oder Ex-Frau verschafft haben, sie bedroht haben, wohl auch mit einer Waffe bedroht haben und Gegenstände aus dem Haus entwendet haben, die LeSean McCoy seit mehreren Wochen und Monaten versucht, von dieser Ex-Freundin zurückzubekommen, die sich geweigert hat, ihm diese Sachen zu geben, unter anderem eine goldene Rolex etc. pp. Das Ganze sieht verdammt schlecht aus für LeSean McCoy. Ob er wirklich seine Frau misshandelt und geschlagen hat, das können wir nur nicht sagen. Wie gesagt, das ist noch nicht erwiesen, aber die Anzeichen deuten darauf hin. Und dass eben diese Männer sich Zutritt zu dem Haus verschafft haben, auch das ist schon, beziehungsweise das können wir festhalten. LeSean McCoy selber war nicht eine der Personen, er ist in der Zeit in Florida gewesen, hat trainiert. Es sieht aber nicht gut aus. Gerade, wir hatten das häufiger gesprochen und meine Meinung ist da auch sehr strikt, was häusliche Gewalt angeht, was wirklich auch die Gewalt gegenüber Frauen angeht, sollte die Liga härter durchgreifen. Wir werden mal sehen, was mit LeSean McCoy ist. Die Buffalo Bills haben, wie man es kennt, noch nicht wirklich viel gesagt zu einer laufenden Ermittlung, aber haben schon mal gesagt, dass ihr Kader, besonders ihr Running Back Chart, steht und sie LeSean McCoy ersetzen könnten, sollten ihm mehrere Spiele Sperre drohen.
Ja, also man muss es so sagen, es wirkt wirklich sehr wahrscheinlich. Also die ganze Geschichte ist publik geworden durch die Freundin der betroffenen Frau, Ex-Freundin von LeSean McCoy, die sich halt noch immer in seinem Haus aufhält. Also das Haus gehört ihm. Er wollte sie schon mehrfach rausschmeißen, dadurch wurde die Polizei in der Vergangenheit auch immer zugezogen. Das kann aber halt auch, ich glaube, so in Deutschland ist das, glaube ich, auch so nicht einfach so machen. Da muss er dann quasi eine Eviction Notice erwirken. Das hat er nicht getan. Da gab es halt vorher mal schon ein bisschen Stress. Und dann ist halt die Geschichte und die besagte Freundin von Delicia Corden, das ist die Frau, die überfallen wurde. Die hat auf Instagram Fotos von ihr veröffentlicht, wo sie doch echt ziemlich angeschwollenes Gesicht hatte. Das sah nicht schön aus. Die hat halt gesagt, hat LeSean McCoy beschuldigt, dass er halt diese Überfäller, diese Räuber quasi beauftragt haben soll, das zu tun. Was auch irgendwo eine Spur naheliegend wirkt, weil so Allerweltsräuber, die brechen nicht in eine Wohnung rein, verprügeln Bewohnerin und fordern spezielle Gegenstände. Und das ist eben genau das Ding, dass sie halt spezielle Gegenstände eingefordert haben. Das deutet halt sehr stark darauf hin, dass da irgendwie eine Verbindung zu LeSean McCoy besteht. Da wird man sehen müssen, was bei rumkommt, was vor allen Dingen nachweisbar ist und wie dann die Liga darauf reagieren wird. Meine Vermutung ist, dass er auf der sogenannten Commissioner Exempt List landen wird. Das ist eine Liste, die quasi geschaffen wurde, quasi in Vereinbarung mit der NFLPA, beziehungsweise man verstößt nicht gegen den CBA, denn der Spieler wird weiter bezahlt in der Liste, aber das Team kann ihn nicht einsetzen. Also es ist quasi so eine Art Suspendierung with pay in dem Moment. Wurde damals das erste Mal mit,
Ja.
Ray Rice, der Running Back von den Baltimore. Ravens, als das Video ja. aufgetaucht ist, wo er seine Freundin im Aufzug einfach mit einem Schlag niedergehauen hat und die direkt K.O. gegangen ist. Als das Video aufgetaucht ist, ist er quasi dann so behandelt worden. Seitdem gibt's diese Liste und die ist auch so ein bisschen für diese Situation gemacht, wo der öffentliche Druck sehr groß wird. Aber halt die Sache noch nicht so klar ist, dass man mit einer Suspendierung quasi handeln kann. Das ist so eine Warteliste, wenn man so möchte. Also es wirkt so ein bisschen so, als wenn das darauf hinauslaufen wird. Und dann wird man gucken müssen, was halt der Legal Process dann so an Ergebnissen noch liefern wird.
Ja, definitiv. Also sollte sich das bewahrheiten, müsste man, also ich kann mich da auch nur immer wieder wiederholen, muss die Liga einfach da mal ein Zeichen setzen, wenn es wirklich der Fall ist, dass LeSean McCoy
ja.
Männer angeheuert hat, in das Haus seiner Ex-Freundin einzudringen, einzubrechen, sie zu bedrohen, sie wirklich schwer zu bedrohen, sodass sie wirklich auch um ihr Leben fürchten musste, nur um seine Luxusgüter, die er vergeblich vorher versucht hatte zurückzubekommen, zurückzuholen, dann müsste man ganz faktisch sagen, LeSean McCoy hat kein Recht mehr in dieser Liga zu spielen. Wenn sich
der wird doch dafür in den Knast gehen dann, ne? Das
ja.
ist ja auch die Sache. Also so, das ist, also zum einen, wenn das halt wirklich
wenn das so, ja,
nachweisbar richtig, ist, ne? Wenn die NFL das in irgendeiner Art und Weise nachweisen kann, die hat ja auch eine etwas niedrigere, ich sag mal, Beweisschwelle, als es ein Gericht hat, ne? Dann wird sie das auch tun. In so einem Fall, das ist halt noch für mich in dem Fall für die aus Sicht der Liga ein bisschen anders gelagert als die Ruben Foster-Geschichte, wo eben nichts passiert ist, weil die Sache so offensichtlich wirkt. Das muss man nun mal einfach so sagen. Das ist.
Warte mal, bei Ruben Foster, was meinst du mit nichts passiert?
Ja, Ruben Foster ist ja nicht für die Domestic Violence gesperrt worden, so wie ich das verstanden habe, sondern für seinen Waffenbesitz und seinen
Marihuana-Charge. Aber dass nichts passiert ist, ist, glaube ich, nicht der Fall. Also ich bin der festen Überzeugung, dass...
Ich gehe auch so doch auch davon aus, auf jeden Fall. Aber der öffentliche Druck war nicht so groß auf der einen Seite und auf der anderen Seite war die, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Beweislage für die NFL nicht so ersichtlich.
Ja, genau.
Und das ist halt in dem Fall mit LeSean McCoy, glaube ich, eine ganz andere Hausnummer.
Genau.
So wirkt es zumindest bisher. Das kann sich immer noch anders entwickeln, man weiß es nicht. Ich meine, wir stecken da nicht drin und wir stützen uns da auf Berichte, die wir halt aus Übersee bekommen. Es sind zwar viele und viele Seiten, die wir sehen und auch viele Quellen, die wir haben, aber es ist halt nicht einfach. Es könnte, natürlich kann es am Ende auch ein Scream von der Frau sein, aber es ist, wirkt halt überhaupt nicht so.
Genau, also die Beweislast liegt nicht bei ihr. Also das muss LeSean McCoy erstmal beweisen, dass er damit nichts zu tun hat, so wie er das in einem Post via Twitter etc. geäußert hat. Ich bin sehr gespannt, was die Liga da macht, weil... Genau, du hast es angesprochen, würde sich da was von bewahrheiten, würde er sowieso in den Knast wandern, aber da müsste man auch überlegen, ob man ihn für das Leben sperrt in der Liga, nicht so wie beispielsweise mit Michael Vick und ihn dann nachher nochmal reinlässt. Aber das ist vielleicht für die eine oder andere Episode demnächst.
Möglicherweise dann ein Thema für in, keine Ahnung, 2 Jahren, wenn er aus dem Gefängnis wieder rauskommt. Für den Fall, dass das alles so passiert.
Genau.
Über Marcel Darius sollten wir noch eben kurz reden. Das ist eine Sache, die heute rausgekommen ist.
Ja. Du hast es auch...
Weiß man auch noch nicht...
Ja, genau, bitte.
Man weiß noch nicht so viel, was da los ist. Es ist auf jeden Fall so, dass er Anzeigen wegen sexuellen Übergriffen beziehungsweise auch Vergewaltigung liegen gegen ihn vor. Beide wirken auch wieder so, weil sie sehr detailliert beschrieben sind, so als wenn es halt dieses typische Date-Rape-Gedöns wäre oder, Date-Rape ist es eigentlich nicht, das ist so ein amerikanisches Ding, fehlende Einwilligung zu sexuellen Handlungen, würde man das, glaube ich, dann juristisch nennen. Es wirkt für mich so ein bisschen so, als wenn er 2 K.O.-Tropfen bei Frauen benutzt hat. Zumindest ist das, was die Frauen sagen, lässt darauf zurückschließen. Man muss dann ja immer in einem Konjunktiv arbeiten. Sodass sie halt quasi keine Zustimmung geben konnten. In Amerika ist es so, beziehungsweise war es in einigen Staaten so, ich bin da erst auch nicht so firm drin, dass wenn man quasi K.O.-Tropfen einer Frau gibt und sie dann K.O. ist und man sich dann an ihr vergeht, dass es dann mehr oder weniger keine Straftat war, weil sie ja nicht Nein gesagt hat, weil sie K.O. war. Also,
ja, geiler Bullshit. Also,
ja, es gab auch sehr lange zum Beispiel in den USA noch den Begriff Date-Rape, also halt eine Vergewaltigung bei einem Date. die deutlich schwächer geahndet wurde, weil die Frau ja quasi vorher schon zu einem Date zugesagt hat und man ja von dem Mann nicht erwarten kann, dass, so ungefähr nach dem Motto, also auch schwer nachzuvollziehen für mich. Aber naja, um zurück zum Thema zu kommen, Marcel Davis, ich bin mir nicht sicher, ich meine, die Jaguars Defensive Line, ist natürlich nicht schön, ihn zu verlieren, aber auch da wirkt es echt wieder so, als wenn da, naja, also es ist schwierig.
Also man muss sagen, das ist, wenn sich das so bewahrt, ist es eine Vergewaltigung, und zwar mehrfach Vergewaltigung, denn so wie der Bericht klingt, beziehungsweise das, was man lesen kann, ist es so, dass Marcel Darius eben vorher schon versucht hat, die Frau
stimmt, ja.
Ja, also er hat vorher schon die Frau belästigt sexuell, hat versucht, sie anzufassen, was gegen ihren Willen wohl war, und danach ist sie laut Berichten sozusagen, hat sie ja einen Blackout gehabt oder war nicht mehr bei Sinnen, ist danach später dann in einem Haus von Darius, glaube ich, gekauft oder gemietet, ich weiß nicht, aufgewacht, nackt im Bett liegend. Also wenn das keine dann in dem Moment Vergewaltigung ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Auch da müsste die Liga jetzt hart endlich mal durchgreifen, weil diese ganze No-More-Scheiße, die wir seit Jahren in der Liga sehen, wo sich irgendwelche Spieler bereit erklären, irgendwie No-More, Gewalt etc. pp. Und dann hast du es im Grunde genommen jedes Jahr. Ich hatte dich das vor ein paar Tagen mal gefragt, Christian, hast du das Gefühl, dass das insgesamt mehr geworden ist? Weil ich habe das Gefühl irgendwie, dass es mehr geworden ist. Klar, wir machen den Podcast jetzt seit 2 Jahren knapp, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mehr geworden ist in den letzten Jahren.
Ja, das geht mir ähnlich. Das kann natürlich mehrere Gründe haben. Ne? Also zum einen, dass die NFL da irgendwie, naja, hätte durchgreifen, eher weniger. Es ist, hat dann, glaube ich, eher sowas mit einer Hashtag-MeToo-Geschichte zu tun, dass halt mehr Frauen sich melden. Ne? Also ich glaube nicht, dass es mehr Vorfälle gibt. Ich glaube einfach, dass nun aus welchen Gründen auch immer mehr Vorfälle bekannt werden. Das ist für mich so die Erklärung dafür. Und da liegt es für mich nahe, dass das halt generell in dem MeToo-Diskurs mehr Frauen ermuntert werden. Oder eine zynische Seite würde vielleicht sagen, dass mehr Frauen versuchen, daraus Profit zu schlagen, um dann außergerichtlich eine Einigung zu treffen. Aber für mich hat das, glaube ich, eher so eine Geschichte zu tun, dass Frauen sich eher empowered fühlen, mit den ganzen Sachen auch an die Öffentlichkeit zu gehen, so nach dem Motto.
Ja, was auch absolut gut ist, dass das nicht mehr unter den Teppich gekehrt wird, weil offensichtlich ist es so, dass eben viele dieser Dinge unter den Teppich gekehrt wurden in der Vergangenheit, weil du hast vollkommen recht. Ich glaube auch nicht, dass der Schlag der Spieler sich jetzt irgendwie verändert hätte, sondern dass das wirklich ein großes Problem ist, gerade in den Profisportligen, und die Sachen einfach häufig unter den Teppich gekehrt wurden, weil sie vielleicht auch häufig gar nicht so ans Licht gekommen sind. Jetzt natürlich in Zeiten von Twitter etc. werden solche Sachen natürlich auch viel schneller publik, viel schneller Fotos, Videos etc. pp. Und ich glaube, das ist auch für die Liga, die hat sich immer noch nicht drauf eingestellt, weil sie einfach, man hatte immer das Gefühl, die Liga ist einfach immer so unglaublich überrascht bei jedem neuen Vorfall und macht nicht wirklich was dagegen. Und das ist wirklich traurig mit anzusehen.
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, es kann halt auch noch Zufall sein. Ne? Also ein Jahr ist jetzt auch immer noch nicht genug, um ja, einen Trend abzulesen, sag ich mal. Ne?
Ja,
klar. Und die Sachen müssen sich auch noch bewahrheiten. Also es ist halt auch durchaus möglich. Ich kenne halt die Zahlen für Deutschland. Ich hatte da mit einem Hörer drüber gesprochen, dass halt, ich glaube, nur 3% der angezeigten Vergewaltigung in Deutschland von Frauen quasi nur 3% Falschanzeigen sind. Und das ist halt so eine Zahl, die mir halt dabei immer im Kopf steht. Ich weiß nicht genau, ob die Zahl in den USA anders ist, ob dann da vielleicht wirklich so dieser berechtigte Zweifel gegeben ist oder nicht. Das kann ich nicht genau sagen, aber meines Erachtens ist es so, dass die meisten Fälle, meine Einschätzung ist, dass die meisten Fälle, in denen Frauen diese Sachen anzeigen, einfach wahr sind. Und dementsprechend ist da meine, und ich vermute, dass da deine Frustration auch eher daraus so begründet ist.
Ja, vor allen Dingen, weil die Beweislast liegt nicht bei der Frau. Die Frau muss nicht beweisen, dass passiert ist, sondern der Angeklagte muss beweisen, in dem Fall dann ein LeSean McCoy oder Marcel Darius, dass es nicht der Fall ist. Aber
ich bin nicht so sicher, ob das so ist.
Naja, das ist halt meine Auffassung. Also in meinem, wenn die Frau eben mit offensichtlich entweder K.O.-Tropfen bekommen hat oder ganz offensichtlich misshandelt wurde, geschlagen wurde etc. pp. und denjenigen dann accused oder beschuldigt, dann ist es Aufgabe der anderen Person zu sagen, nein, das war nicht ich. Oder nein, das ist falsch. Aber nicht, man versucht immer die Last dann zusätzlich auf diese Frau zu legen, die dann diese Sache anzeigt und sagen so nach dem Motto, ja, du willst ja eh nur Geld bekommen, weil der irgendwie ein reicher Millionär ist und in der NFL spielt und es nicht ertragen kannst, dass er dich sitzen gelassen hat. Also du musst schon ein bisschen mehr liefern. Und das ist halt der völlig falsche Weg. Und das macht halt auch die Spieler in dem Moment relativ sicher. Und ich glaube auch, macht sie in dem Moment absolut weltfremd in ihrer Liga, in der sie sich bewegen und denken halt, okay, ich bin LeSean McCoy, also mir soll erstmal jemand was anhängen, so nach dem Motto.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein Problem.
Ja, aber das ist auch eher ein Thema, wenn wir dann so einen juristischen Podcast oder einen.
Ja, das sagst du immer, dass wir einen juristischen Podcast machen. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst.
Nein, das ist halt ein schwieriges Thema. Also es ist, vor allen Dingen fehlt uns da, glaube ich, auch insgesamt ein bisschen juristisches Wissen dann in dem Fall. Vor allen Dingen, wenn man dann noch die amerikanischen Sachen damit zupackt. Ne?
Also wenn wir die nächsten paar Wochen nicht auf Sendung gehen, dann wisst ihr, dass wir uns neu eingeschrieben haben an irgendeiner Universität, um Jura zu studieren. Eine weitere Nachricht. DeMarco Murray, vor ein paar Jahren noch der Running Back der Liga hinter der großartigen Offensive Line der Dallas Cowboys zusammen mit Tony Romo, Rekorde gebrochen, Franchise-Rekorde, super Running Back. Er hat jetzt, nachdem er ja bei den Titans unzufriedenstellende Jahre auch gehabt hat, hat jetzt angesagt, dass er seine Karriere beenden wird. Er hat, ich habe das jetzt vor ein paar Tagen gehört in einem Podcast mit Adam Schefter, der macht einen Podcast, ich kann ihn nicht absolut empfehlen, den Podcast mit Helm Schäffler.
Nee, ich mag ihn auch nicht.
Der ist relativ nicht so super unterhaltsam, aber manchmal hat er ein paar ganz angenehme Gäste und eben DeMarco Murray hatte mich interessiert, weil eben da natürlich als damals noch Free Agent die Frage war, was passiert mit DeMarco Murray. Er selber hat gesagt, er hat 3-4 Teams besucht beziehungsweise wurde eingeladen zu Probetrainings. Und hat dann darauf, nach einem Urlaub übrigens mit dem guten alten Tony Romo, die beiden verstehen sich offensichtlich auch privat sehr gut, jetzt entschieden, die Karriere zu beenden, hat auch gleich noch hinterhergeschoben, auch schon in dem Podcast bei Adam Schefter, dass auch er sich, ähnlich wie Tony Romo, eine Karriere im Broadcasting vorstellen könnte.
Ja, soll er gerne machen, ne? Also das ist ja auch so, dass die NFL dafür für die Karriere nach dem Football für die Spieler auch viele Workshops quasi bereithält. Ne? Also die bieten das tatsächlich an, wie wird man Kommentator? Also zum Beispiel Marcus Kuhn und Sebastian, bei Marcus Kuhn bin ich mir nicht sicher, aber Sebastian Vollmer, da bin ich mir relativ sicher, dass er auch dieses Seminar besucht hatte.
Genau, mit und, Matt Forte zusammen, dem ehemaligen
Runner. Ah ja, genau, mit Matt Forte, genau.
Bears.
Da wird einem so ein bisschen beigebracht, wie man es macht und das wird vielleicht auch gleichzeitig geguckt, wie gut die Leute sind, so um die auf die zweite Karriere vorzubereiten. Insofern, immer gerne. Was dann sein Ruhestand angeht, ich bin mir nicht so wirklich sicher, ob er tatsächlich in Ruhestand geht oder ob das nur so ein Werbeschild ist, das er hin und her wirft, weil es kann immer mal sein, wenn ein Running Back ausfällt, zum Beispiel jetzt McCoy, dass dann die Bills nochmal so ein bisschen dann in Panik geraten würden und ihn nochmal anrufen und sagen so, hey, hast nicht noch ein Jahr in dir drin oder so. Aber das ist das, was er erstmal gesagt hat, wir werden sehen.
Und das bringt uns, danke für die Überleitung, Christian, zu unserem, jetzt kommen wir wirklich zum lustigeren Part des Abends, unserem guten Freund Jay Smoking Cutler. der ja auch eigentlich schon im Ruhestand, schon eigentlich im Broadcasting war und dann nochmal angerufen wurde von seinem alten Buddy Adam Gase in Miami und gesagt hat, hier, wir haben noch 10 Millionen über, möchtest du nicht für uns Quarterback spielen? Jay Cutler ist im Grunde genommen nicht mehr wirklich auf der Bildfläche erschienen, bis jetzt seine Frau, Christine Cavallari heißt sie, glaube ich, ne?
Ja,
okay. Habe ich richtig ausgesprochen? Okay.
Ja, ich glaube schon.
Eine, wie nennt man das eigentlich? Daily Soap ist das.
Reality TV ist
genau. Das irgendwie. Genau, also das ist jetzt so ein bisschen so die Kardashians 2.0, die Cutlers. Und es ist wirklich phänomenal, Jay Cutler da bei dieser Show zuzugucken. Ich habe immer nur Ausschnitte gesehen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt die zweite Episode, die jetzt rausgekommen war, mal anzuschauen. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Aber das zu sehen, wie Jay Cutler da wirklich so absolut gelangweilt rumsitzt, irgendwie Kaffee oder Tee schlürft und eigentlich den ganzen Tag nichts zu tun hat und auch nicht weiß, was er tun soll, ist ein Abbild seiner letzten Jahre in der NFL.
Genau, du hast recht. Ja, der hat wirklich keine Fax mehr rauszuhauen. Dem ist wirklich alles scheißegal geworden. Die Show dreht sich, glaube ich, darum, so wie ich das verstanden habe, dass seine Frau, und die Frau ist auch die Hauptperson der ganzen Geschichte, eine Modelinie rausbringen will und da auch einige Leute angestellt hat, Designerin oder wie auch immer man das dann in dem Moment nennt. Und es gibt echt einige Situationen, wo man echt, ich finde es wirklich sehr unterhaltsam, dass Cutler da wirklich überhaupt keinen Spaß dran hat und einfach nur macht, worauf er Bock hat und sein Ding durchzieht. Und naja, also man kann es durchaus auch einfach wegen ihm schauen und dann gucken, die Highlights von ihm. Ich habe auch, glaube ich, sogar bei Twitter gesehen, dass irgendjemand gefordert hat, ob denn nicht eine Person mal einfach nur sein, die Szenen von Cutler rausschneiden kann, damit man sich den ganzen anderen Kram nicht angucken muss. Was ich durchaus auch verstehen kann, weil dieses Reality-TV ist nicht irgendwie etwas, das mich für mich sonderlich anziehend ist.
Ist nicht für alle was, aber Cutler da zu sehen ist auf jeden Fall hilarious, muss man wirklich sagen. In der neuen Folge will er ein neues Haus kaufen, also ich bin schon gespannt, ob er das durchbringt. Irgendwie so ein Country, der wohnt ja auch, ist ja auch irgendwie so ein halber Cowboy, der nichts mehr zu tun hat. Auf jeden Fall eine kleine Empfehlung von unserer Seite. Dann gab es noch eine Sache, Christian, da können wir vielleicht zuletzt noch heute drauf eingehen. Coach McAdoo hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Für alle, die es vergessen haben, das war der mit dem wunderschönen Haargel und der ehemalige Head Coach der New York Giants.
Ja, du darfst nicht vergessen, das riesige Play-Call-Sheet, das er mal dabei gehabt hat. Das
ja, war stimmt. Ja doch, die aussah wie die Menükarte vom schlechten Burgerladen um die Ecke.
Ja, von so einem Diner oder so, ne? Das war wirklich.
Von so einem Laden, wo es alles gibt. Also vom Döner über Pizza bis Burger bis zu Nudeln, Lasagne und auch manchmal thailändisches
Sushi. Essen.
Genau. Wir haben 379 Gerichte.
Ich hätte ganz gerne einmal die Nummer 5, Wantan-Suppe, und dann die Nummer 625. Das sind einmal
die Chicken Wings.
Chicken Wings mit Pommes, und dazu hätte ich ganz gerne aber die
Pizza Mister
oder so. Pizza Mister und noch einmal die scharfe Thai-Soße. Ja, Ben McAdoo, er hat sich auch irgendwie, ich habe es auch nicht so komplett gelesen, weil ich muss auch sagen, das sind so Geschichten, interessieren mich nicht mehr so sehr, so ein bisschen wie Sashi Brown, als er von den Cleveland Browns gefeuert wurde als General Manager, hat er danach auch gesagt, so ja, der ganze Erfolg, der jetzt kommt, das ist alles durch meine Vorarbeit entstanden, und so hat sich das bei Ben McAdoo auch angefühlt, der gesagt hat, die Giants werden dieses Jahr die Division gewinnen. Was zum einen durchaus, das ist schon eine Ansage, also das ist eine Prognose, die jetzt nicht so wahrscheinlich wirkt, gerade wenn man betrachtet, dass der Super Bowl Champion des letzten Jahres eigentlich doch der Anwärter sein sollte auf Platz 1. Aber er hat sich dazu geäußert und es ist halt gerade auch Offseason, ne? Da kommen dann auch solche Sachen mal eher in das breite Bewusstsein hinein.
Genau, in das breite Bewusstsein hinein. Das soll es von uns für diese Woche sein. Wir sind in der kommenden Woche wieder wie gehabt für euch da, keine Angst. Wir freuen uns über jegliche Bewertungen bei iTunes beispielsweise. Wir freuen uns aber auch über einfach nette Kommentare, die ihr uns gerne bei Twitter auch schicken könnt. Da auch gerne immer Fragen, wenn euch Fragen umtreiben, wenn ihr Sachen erklärt haben wollt. So wie heute hatten wir Christian recht ausführlich schön den Franchise-Tag erklärt. Also für die Sachen sind wir natürlich auch da und helfen gerne aus. Ansonsten
perfekt im Pott eigentlich, weil bei Twitter sowas zu erklären ist halt echt schwierig.
Nee, ich meinte, bei Twitter sollen sie uns gerne anschreiben und wir...
Ja, das meine ich. Deswegen, also perfekt, wenn ihr uns das bei Twitter fragt, dann können wir das im Pott entspannt beantworten. Auch wenn ich mir nicht immer so sicher bin, dass das dann so über so eine Erzählform so richtig gut funktioniert, aber...
Ja, man kann es ja hin und her spulen, mal zurückspulen, Mickey Mouse-Dinge drunter legen, all das ist möglich. Wir wünschen eine schöne Woche und hören uns in der kommenden Woche hier wieder beim NFL Tuesday vom GFL Pod. Vielen Dank, bis dahin. Ciao, ciao.